Unsere neue Reihe hat den Titel Kaiserinnen, Königinnen. Und es hat einen eigenen Klang, diese beiden Namen, Begriffe. Und das Besondere dieses Klanges wird einem klar, wenn man das vergleicht mit dem verwandten Titel, der ja auch möglich wäre, Kaiser und Könige. Es klingt so komplett anders. Man sieht so komplett andere Dinge damit vor sich, wenn man das so hört, dass einem an diesem Abstand jedenfalls klar wird, was wir mit Kaiserinnen und Königinnen genau nämlich meinen. Dieses Besondere. Eine Herrschaft, die eben nicht wie üblicherweise in männlichen Händen liegt, sondern einmal in weiblichen. Bei Frauen, die nämlich diese Herrschaft immer eigens eigentlich begründen müssen oder rechtfertigen müssen, jedenfalls in einer eher feindlichen Umgebung, in einem feindlich gesonnenen Zusammenhang darauf bestehen müssen, dass jetzt sie Herrscherinnen sind. Wir werden dabei ganz unterschiedliche Arten von Herrschaft, ganz unterschiedliche Zeiten berühren, nämlich die folgenden.
Wie immer im Winterhalbjahr haben wir 4 Lesungen uns rausgesucht. Die erste Lesung, die Sie jetzt gleich hören werden, hat es zu tun mit der chinesischen Kaiserin oder genauer gesagt Kaiserin-Witwe Zi Qi. Zu dem Namen müssen wir gleich auch noch was sagen. Über die erfahren Sie gleich das Notwendige. Unsere nächste Lesung ist dann gleich 2 Wochen später. Unser Rhythmus ist etwas durcheinander geraten. Am 5. Dezember werden wir uns den Königinnen in den Märchen der Gebrüder Grimm zuwenden. Die Prinzessinnen sind ja immer eher positiv, die Königinnen haben aber manchmal auch so ein negatives Image. Die nächste Lesung schon im neuen Jahr wendet sich wieder den Kaiserinnen zu, und zwar den römischen Kaiserinnen in der Zeit der größten Dekadenz, 1. Jahrhundert nach Christus, wie sie im Werk des römischen Geschichtsschreibers Tacitus auftauchen. Das sind 4 verschiedene Frauen. Und unsere letzte Lesung wird den Königinnen im Werk des Dramatikers Friedrich Schiller gelten. Welche wir da nehmen wollen, wissen wir noch nicht so genau. Aber auf alle Fälle ist natürlich Maria Stuart und ihre Widersacherin Elisabeth von England dabei. Das ist also das Programm, das Sie diesen Winter erwarten wird.
Und wir beginnen heute wirklich mit dem Kern eigentlich dieser Reihe. Das ist manchmal so, dass wir uns eigentlich ein bestimmtes Werk oder einen Autor besonders angelegen sein lassen bei so einer Reihe und dann andere, die uns lieb sind, eben darum gruppieren. Und das ist diesmal auch der Fall, nämlich eine Biografie, die wir heute verfolgen. Die Biografie ganz genau genommen nicht einer Kaiserin, aber doch einer Kaiserin-Witwe, die so gut wie als Kaiserin herrscht. Und zwar in der Biografie einer Chinesin, Zhong Zhang, wie auch immer das jetzt chinesische Ohren ertragen, wie ich das ausspreche. Das ist eine Autorin, die in den, wann ist sie geboren? Genau, 52, ich hatte gerade 53 im Kopf, 52 ist sie geboren. Das heißt, sie wird gerade in China in die Zeiten der Kulturrevolution unter Mao geboren. Sie ist selber Aktive der Roten Brigaden, während ihr Vater als einer der eingesessenen Honoratioren gerade zu der Gruppe gehört, die von dieser Kulturrevolution weggespült wird. Sie gerät also dort auf beide Seiten dieser Kulturrevolution aktiv und passiv als Teil der Familie, die da auch darunter leidet. Sie kann 78 ausreisen, geht nach England und ist dann dort diejenige, die als erste nicht nur Chinesin, sondern überhaupt als Abkömmling eben des chinesischen Volkes, des chinesischen Staates in England promoviert und mit einer entsprechenden Lehrtätigkeit kann sie eben auch ihre schriftstellerischen Neigungen und Fähigkeiten verbinden. Es erscheint ein Roman, erfolgreich eine große Biografie über Mao, die allerdings in China selbst verboten ist. Entsprechend wenig geliebt ist auch diese Biografie über diese chinesische Kaiserin. Und wir betreten also dort ein Gebiet, in dem sich tatsächlich Interessen, Vorstellungsweisen, Darstellungsweisen reiben, sagen wir mal mit einem gelinden Wort. Also etwas, was China nicht verträgt und der Westen gutheißt, das stößt sie aufeinander und wir werden sehen, worin diese Gegnerschaften auch gründen.
Ja, die Kaiserin, ich muss immer nachschauen, Zi Xi, verzeihen Sie die Aussprache, ist eine durchaus kontroverse Figur. Sie steht in China für den dunkelsten Teil seiner Geschichte überhaupt. China hat ja als großes Reich eine jahrtausendelange Geschichte und steht heute wieder in erster Linie unter den Weltmächten. Aber das ist noch nicht lang wieder so. Dazwischen liegt ein gutes Jahrhundert, das für China als die dunkle Zeit überhaupt gilt. Die Zeit, als China von den Europäern überrannt wurde, demütigende Friedensverträge schließen musste, der Ausplünderung durch den Westen nichts entgegenzusetzen hatte und Krieg um Krieg verlor. Und mittendrin in dieser Zeit steht diese Kaiserin-Witwe, die fast ein halbes Jahrhundert lang die Politik macht. Sie macht es meistens nicht direkt, aber bei ihr laufen die Fäden zusammen. Und soweit wir das aus dieser Biografie verstanden haben, ist diese Kaiserin in China immer noch eine Persona non grata, weil sie einfach mit dieser dunklen Zeit identifiziert wird. Nicht ganz zu Recht, denn sie hat zu ihrer Zeit getan, was sie konnte, und sie hat den Laden, der damals wirklich auseinanderfiel, überhaupt noch zusammengehalten. Die Autorin ist eindeutig ein Fan von dieser Kaiserin und ein bisschen was davon wird wahrscheinlich auch auf unseren Vortrag abfärben. Ja, und jetzt müssen wir ungefähr 400 Jahre zurückgehen in der chinesischen Geschichte, um den Hintergrund dieser Kaiserin etwas auszuleuchten. In China wechseln ja im Lauf der vieltausendjährigen Geschichte die Dynastien ab, und zwar besonders gerne einheimische Dynastien und auswärtige Erobererdynastien. Im 17. Jahrhundert geht die Ming-Dynastie in einer Reihe von Katastrophen unter und von Norden kommt, wie ein paar hundert Jahre davor, die Mongolen, diesmal ein anderes Steppenvolk zum Zuge, das sind die Manchu. Während die Chinesen, die Mongolen also ziemlich genau im Norden von China zu Hause sind, in der heutigen Mongolei, gegen die und ähnliche Völker ist die chinesische Mauer gebaut, sitzen die Manchu mehr im Nordosten. Also so Richtung russische Grenze, Korea. Und diesem Steppenvolk gelingt es also, in diesen Wirren im 17. Jahrhundert eine neue, fremde Dynastie zu begründen, die Manchu- oder Qing-Dynastie. Unter dieser Dynastie erreicht China zunächst einen neuen Höhepunkt seiner Macht. Im 18. Jahrhundert ist China nicht nur das volkreichste, sondern vermutlich auch das mächtigste Land der Welt. Aber es erneuert sich dabei nicht mehr sehr und um 1800 herum ist der Rückstand gegenüber den Europäern allmählich fühlbar. Und das führt im Lauf des 19. Jahrhunderts dazu, dass die europäischen Mächte, die ja zum Beispiel schon ganz Indien erobert haben, jetzt feindlich auch in China eindringen und China hat dem wenig entgegenzusetzen. China wird außerdem zur selben Zeit von einer Serie von katastrophalen Bauernaufständen erschüttert. Der Taiping-Aufstand vor allen Dingen, der zig Millionen Menschen das Leben kostet. Und es ist um die Mitte des 19. Jahrhunderts eine wirklich düstere Zeit. Die Zeit, in der diese Kaiserin hineingeboren wird. Ja, zu den Namen wollten wir auch noch was sagen. Wir können natürlich, wir haben es uns von Chinesen vorsprechen lassen, wie diese ganzen Namen gehen, aber wir haben das nicht befriedigend hinbekommen und wir bitten um Entschuldigung, dass wir das eben unvollständig aussprechen müssen. Also Xi Ji, man möge das bitte erkennen. Immerhin haben wir es geschafft, wir haben am Anfang die Xi Xi ausgesprochen, das war ganz falsch und vor allen Dingen deswegen, weil zur selben Zeit es noch eine Kaiserin dieses Namens gibt, die ist allerdings in Österreich dabei. kennen Sie bestimmt die schönen Sissi-Filme und so. Das hier ist ein ganz anderes Kaliber.
Gut, wir haben uns eine Liste gemacht, wo wir diese Namen in unserer eigenen Transkription uns so zurechtgelegt haben, so ähnlich wie Kennedy damals sein Ich bin ein Berliner oder wie er es ausgesprochen hat. In der Hauptsache wird es niemanden stören. Ich sehe, glaube ich, eine Muttersprachlerin und wenn es der schlecht wird, dann bitten wir die Bar um ein entsprechendes milderndes Getränk. Wir beginnen jetzt also mit dieser Biografie und zwar mit ihrem Anfang. Im Frühjahr 1852 fiel der Blick des Kaisers bei der landesweiten Suche nach Gemahlinnen, die regelmäßig in China stattfand, auf ein 16-jähriges Mädchen und sie wurde als Konkubine ausgewählt. Ein chinesischer Kaiser durfte eine Kaiserin haben und so viele Konkubinen, wie er wollte. In den Listen des Hofes war sie einfach die Frau aus der Nala-Familie, einen eigenen Namen hatte sie nicht. Die Namen von Frauen galten als zu unwichtig, um sie festzuhalten. Doch in nicht einmal 10 Jahren schaffte es dieses Mädchen, dessen Namen sonst womöglich für immer verloren wäre, Herrscherin von China zu werden. Jahrzehntelang, bis zu ihrem Tod im Jahr 1908, hielt sie das Schicksal von beinahe einem Drittel der Weltbevölkerung in ihren Händen. Sie wurde die Kaiserin-Witwe Zi Xi. Das war ihr Ehrenname. Er bedeutet freundlich und fröhlich.
Das Mädchen stammte aus einer der ältesten und angesehensten Manchu-Familien. Das Volk der Manchu lebte ursprünglich in der Mandschurei auf der anderen Seite der großen Mauer im Nordosten. 1644 wurde die Ming-Dynastie bei einem Bauernaufstand gestürzt. Der letzte Ming-Kaiser erhängte sich im Garten seines Palastes. Die Manchu ergriffen die Gelegenheit und überrannten die große Mauer. Sie unterwarfen ganz China und begründeten eine neue Dynastie, die große Qing-Dynastie, große Reinheit. Die neuen Herrscher übernahmen die Hauptstadt der Ming, Beijing, als ihre eigene Hauptstadt und errichteten ein Reich, das dreimal so groß war wie das der Manchu und auf dem Höhepunkt seiner Macht ein Gebiet von 13 Millionen Quadratkilometern umfasste, gegenüber 9,6 Millionen heute. Mit anderen Worten ungefähr 40 Mal so groß wie Deutschland.
Die Manchu-Eroberer waren den ethnischen Chinesen, den Han, zahlenmäßig im Verhältnis von etwa 100:1 unterlegen und setzten ihre Herrschaft zu Anfang mit brutalen Mitteln durch. Männliche Han-Chinesen mussten als sichtbares Zeichen der Unterwerfung die Haartracht der Manchu tragen. Traditionell hatten die männlichen Han lange Haare, die sie zu einem Knoten banden. Die Manchu-Männer hingegen rasierten sich an der Stirn und den Seiten die Haare ab und ließen sie nur in der Mitte wachsen. Diese Haare flochten sie dann zu einem langen Zopf. Wer sich weigerte, den Zopf zu tragen, wurde ohne viel Federlesens geköpft.
Das herrschende Geschlecht, die Aisin Gyoro, brachte eine Reihe fähiger und hart arbeitender Kaiser hervor, die als absolute Herrscher alle wichtigen Entscheidungen persönlich trafen. Es gab nicht einmal einen Premierminister, sondern nur eine Reihe von Helfern, den Großen Rat. Die Kaiser standen beim Morgengrauen auf, lasen Berichte, hielten Besprechungen ab, empfingen Beamte und erließen Dekrete. Mit den Berichten aus dem ganzen Land befassten sie sich, sobald sie eintrafen. Selten dauerte es länger als ein paar Tage, bis eine Angelegenheit erledigt wurde. Der Kaiserthron stand in der verbotenen Stadt. Diese rechteckige, 720.000 Quadratmeter umfassende Anlage, der vielleicht größte Kaiserpalast der Welt, war von einem entsprechend großen Graben umgeben. Außen herum verlief eine rund 10 Meter hohe und an der Basis beinahe 9 Meter dicke Mauer mit einem herrlichen Tor an jeder Seite und einem prächtigen Wachturm an jeder Ecke. Fast alle Gebäude innerhalb der Anlage hatten glasierte Ziegel in einem ausschließlich dem Hof vorbehaltenen Gelbton. In der Sonne schimmerten die Dächer wie ein Meer von Gold.
Ein Bezirk nordwestlich der verbotenen Stadt war ein Umschlagplatz für Kohle, die für die Hauptstadt bestimmt war. Die Kohle wurde in Minen westlich von Beijing abgebaut und mit Karawanen von Kamelen und Maultieren, die Glöckchen um den Hals trugen, in die Stadt gebracht. Angeblich kamen jeden Tag 5000 Kamele nach Beijing. Die Karawanen rasteten hier, die Träger erledigten ihre Einkäufe in Läden, deren Namen auf bunte Fahnen gestickt oder mit goldenen Schriftzeichen auf lackierte Schilder gemalt waren. Die Straßen waren nicht gepflastert. Bei trockenem Wetter bildete sich ein weicher, pudriger Staub, der nach einem Regenschauer die Straße in einen Bach aus Schlamm verwandelte.
Die nachmalige Kaiserinwitwe gehört also zu einer der Beamtenfamilien, aristokratisch. Diese Beamten müssen jedoch für das, was sie tun, auch persönlich haften. Und die Finanzen dieses chinesischen Kaiserreichs sind damals schon in großem Aufruhr, der Staatsbankrott naht. Es werden größere Fehlbeträge festgestellt und die einzelnen Beamten müssen ohne Rücksicht darauf, ob sie jetzt im Einzelnen schuld waren oder nicht, dafür gerade stehen. Die Familie muss also eine irrsinnige Summe auf einmal aufbringen, die sie überhaupt nicht hat. Dazu wird der Vater strafversetzt, ganz tief in die Provinz. Die Familie verfällt also mehr oder weniger in Unglück und Chaos.
Es handelt sich übrigens um eine Menge Silber, die diese Familie aufbringen muss, von mehr als 1,5 Tonnen. Eigentlich muss es der Urgroßvater von unserer Zi Chi berappen, dann, der ist schon tot, dann übernimmt es der Großvater, der kriegt gerade mal 60 Kilo davon zusammen. Und so geht es also weiter. Aber immerhin, unsere Tochter des Hauses hilft hier mit Rat und Tat. Das Leben der Familie geriet vollkommen durcheinander. Die damals 11-jährige Zi Chi musste mit Näharbeiten etwas dazu verdienen. Das vergaß sie ihres Lebens nicht und erzählte es ihren Hofdamen. Weil sie die älteste von 2 Töchtern und 3 Söhnen war, sprach ihr Vater mit ihr über die Angelegenheit und sie erwies sich als verständige Gesprächspartnerin. Sie brachte gründlich überlegte, praktische Vorschläge vor, welche Besitztümer man verkaufen und welche Wertgegenstände man verpfänden sollte, an wen man sich für ein Darlehen wenden und wie man dabei vorgehen sollte. Schließlich hatte die Familie 60% der Menge zusammen, genug, um die Freilassung von Zi Chis Großvater zu erreichen. Zi Chis Beitrag zur Bewältigung der Krise ging in die Annalen der Familie ein. Ihr Vater machte ihr das größte Kompliment, das sich denken ließ. Diese Tochter ist wie ein Sohn.
Weil Zi Chi wie ein Sohn behandelt wurde, konnte sie mit ihrem Vater über Dinge sprechen, die normalerweise für Frauen tabu waren. Unvermeidlich berührten ihre Gespräche auch offizielle Dinge und Staatsangelegenheiten. Und das prägte Zi Chis lebenslanges Interesse. Da sie gefragt wurde und ihre Ansichten zählten, entwickelte sie Selbstbewusstsein und glaubte nie an das verbreitete Vorurteil, die Gehirne von Frauen seien denen von Männern unterlegen. Die Krise prägte außerdem ihren künftigen Herrschaftsstil. Sie hatte erfahren, wie bitter willkürliche Strafen sein konnten und bemühte sich, gegenüber ihren Beamten gerecht zu sein.
Und das macht sie natürlich als Herrscherin. Und jetzt ist erstmal die Frage, wie wird diese Tochter einer gedemütigten, fern vom Zentrum lebenden Familie überhaupt zur Herrscherin?
Im Februar 1850, einige Monate nach dem Umzug der Familie in die Mongolei, starb Kaiser Dao Guang. Sein 19-jähriger Sohn wurde als Kaiser Jian Feng sein Nachfolger. Der neue Kaiser war zu früh zur Welt gekommen und kränkelte von Geburt an. Er hatte ein hageres Gesicht und melancholische Augen. Außerdem hinkte er seit einem Sturz vom Pferd bei einem der Jagdausflüge, die zum Pflichtprogramm der Prinzen gehörten. Ein Kaiser hieß in China Drache und ihm hatte man den heimlichen Beinamen der hinkende Drache gegeben.
Nach der Krönung wurden im ganzen Land Gemahlinnen für ihn gesucht. Er hatte zu dem Zeitpunkt bereits eine Gemahlin, eine Konkubine. Die Kandidatinnen, Mädchen im Teenageralter, mussten Manchu oder Mongolinnen sein. Han-Chinesinnen waren ausgeschlossen. Außerdem wurden nur Familien ab einem bestimmten Rang berücksichtigt. Und diese Familien waren verpflichtet, ihre Töchter registrieren zu lassen, sobald sie in die Pubertät kamen.
Zi Chi stand auf der Liste und nun fuhr sie wie andere Mädchen aus ganz China nach Beijing. Sie richtete sich wieder im alten Haus der Familie ein und wartete auf den Tag, an dem alle Kandidatinnen dem Kaiser vorgeführt werden sollten. Wenn er seine Wahl getroffen hatte, wurden von den übrigen Mädchen einige den Prinzen und sonstigen männlichen Angehörigen des Kaiserhauses übergeben. Die Mädchen, die nicht ausgewählt wurden, konnten nach Hause zurückkehren und andere Männer heiraten. Die Auswahl in der verbotenen Stadt sollte im März 1852 stattfinden.
Der Ablauf war seit Generationen unverändert. Am Tag vor dem festgesetzten Datum wurden die Kandidatinnen mit Mauleselwagen, den Taxis der damaligen Zeit, in den Palast gebracht. Die Wagen organisierte die Familie, der Hof bezahlte dafür. Die Wagen waren wie Holztruhen auf zwei Rädern. Darüber wölbte sich ein Dach aus geflochtenem Bambus oder Rattan, das man mit Tungöl getränkt hatte, damit Regen und Schnee nicht durchdringen konnten. Darüber waren hellblaue Vorhänge drapiert und im Inneren türmten sich Matratzen und Kissen aus Filz und Baumwolle. Selbst die Familien der Prinzen reisten so. Für sie wurde das Innere je nach Jahreszeit mit Pelz oder Satin ausgekleidet und außen wiesen Zeichen auf den Rang des Besitzers hin.
Diese sogenannten Pekingwagen, die das ganze Geheimnis des Ostens beförderten, waren unvorstellbar unbequem, denn die hölzernen Räder waren ohne Federn, nur mit Draht und Nägeln befestigt. Der Reisende wurde auf den aus Erde und Steinen bestehenden Straßen kräftig durchgeschüttelt und prallte dauernd gegen die Seiten. Europäer litten ganz besonders, weil sie es nicht gewohnt waren, im Schneidersitz dazuhocken, ohne Bänke. Der Großvater der Mitford-Schwestern, befreunden sich später mit der Kaiserin, Algernon Freeman Mitford, der wenig später Attaché in der britischen Gesandtschaft in Beijing wurde, berichtete: Nach 10 Stunden in einem chinesischen Wagen taugt ein Mann für nicht mehr viel anderes, als in einem Trödelladen verkauft zu werden.
Die Wagen mit den Kandidatinnen fuhren in gemessenem Tempo vor und sammelten sich vor dem rückwärtigen Tor zur kaiserlichen Stadt, der äußeren Umfriedung, die die verbotene Stadt einschloss. Die verbotene Stadt war allein schon riesig und entsprechend gigantisch war dieser Außenbezirk, eingefasst durch breite, scharlachrote Mauern, über denen Dächer im üblichen kaiserlichen Gelb leuchteten. Der Bezirk beherbergte Tempel, Schreibstuben, Lagerhäuser und Werkstätten. Es herrschte ein ständiges Kommen und Gehen von Pferden, Kamelen und Eseln in Angelegenheiten des Hofes. An diesem Tag endete bei Sonnenuntergang alle Geschäftigkeit. Ein Weg blieb frei, damit die Wagen mit den Kandidatinnen passieren konnten, die in einer vorgeschriebenen Reihenfolge in die kaiserliche Stadt hineinrollten, vorbei an dem künstlichen Hügel Jingshan und über den Graben bis zum nördlichen Tor der verbotenen Stadt, dem Tor der göttlichen militärischen Begabung mit seinem imposanten, reich geschmückten, zweistöckigen Dach.
Das war der Hintereingang der verbotenen Stadt. Das vordere, südliche Tor blieb für Frauen verschlossen. Tatsächlich war der ganze vordere Teil und der Hauptteil allein den Männern vorbehalten. Dieser Teil war für offizielle Zeremonien erbaut worden und bestand aus großen Hallen und riesigen, leeren, gepflasterten Plätzen. Besonders auffallend war, was fehlte: Pflanzen. Es gab praktisch keinerlei Vegetation. Dahinter stand durchaus Absicht, denn man glaubte, dass Pflanzen eine gewisse Sanftheit vermittelten, die das Gefühl der Ehrfurcht nur schmälern konnten. Ehrfurcht vor dem Kaiser, dem Himmelssohn. Der Himmel war die mystische, gestaltlose Gottheit, die die Chinesen verehrten. Frauen mussten sich im hinteren Teil der verbotenen Stadt aufhalten, dem Hugong oder Harem, wo keine Männer zugelassen waren, außer den Kaisern und vielen 100 Eunuchen.
Die Aspirantinnen für den Harem blieben über Nacht vor dem Hintereingang. Die Wagen standen unter dem schützenden Tor auf einer riesigen gepflasterten Fläche, während die Dunkelheit hereinbrach und die Laternen trübe Lichtkreise warfen. Eingepfercht in ihre Wagen warteten die Kandidatinnen, bis sich beim Morgengrauen das Tor öffnete. Dann stiegen sie aus und wurden von Eunuchen in die Halle geleitet, wo Hofbeamte sie begutachteten und Einzelne auswählten, die dann dem Kaiser vorgeführt wurden. Zu mehreren in einer Reihe stellten sie sich vor seiner Majestät auf. Den obligatorischen Kotau mussten sie nicht machen, auf die Knie fallen und mit der Stirn den Boden berühren. Der Kaiser wollte sie in voller Größe in Augenschein nehmen.
Neben dem Namen der Familie war Charakter das wichtigste Auswahlkriterium. Die Kandidatinnen mussten Würde und gute Manieren besitzen, anmutig, sanft und bescheiden sein, und sie mussten sich am Hof zu bewegen wissen. Das Äußere war zweitrangig, aber sie sollten wenigstens angenehm anzusehen sein. Damit sie möglichst natürlich wirkten, durften sie keine reich geschmückten Kleider tragen, nur einen langen, schlichten Umhang mit ein wenig Spitze an den Säumen. Manju-Kleider waren üblicherweise sehr dekorativ. Sie flossen von den Schultern bis zum Boden und kamen bei sehr aufrechter Haltung am besten zur Geltung. Die Schuhe der Manju-Frauen waren ebenfalls kunstvoll bestickt und hatten in der Mitte der Sohle eine bis zu 14 cm dicke Erhöhung, die die Trägerin zwang, aufrecht zu stehen. Die Haare bedeckte ein Kopfschmuck, der wie eine Kreuzung zwischen einer Krone und einem Torturm aussah, je nach Anlass besetzt mit Juwelen und Blumen. Man musste den Hals sehr gerade halten, um diesen Schmuck zu balancieren.
Cixi war keine auffallende Schönheit, aber sie war selbstsicher. Mit dem Umhang, den hohen Schuhen und dem Kopfputz wirkte sie viel größer als 1,50 Meter, die sie groß war. Sie saß aufrecht und bewegte sich anmutig, selbst wenn sie schnell ging auf ihren Stelzen, wie manche die Schuhe nannten. Sie hatte eine sehr zarte Haut und feingliedrige Hände, die bis ins hohe Alter so weich blieben wie die eines jungen Mädchens. Catherine Carl, die amerikanische Künstlerin, die sie später malte, beschrieb ihre Züge so: Eine ausgeprägte Nase, eine entschlossene Oberlippe und ein ziemlich großer, aber schöner Mund mit vollen roten Lippen, die, wenn sie sich über ihren weißen Zähnen öffneten, ihrem Lächeln einen seltenen Zauber verliehen. Ein markantes Kinn, aber nicht übertrieben kantig und ohne Zeichen von Sturheit. Den größten Eindruck machten, wie viele berichteten, ihre strahlenden, ausdrucksstarken Augen. Bei Audienzen fesselte sie ihre Beamten mit ihrem Blick, bis auf einmal furchteinflößende Autorität in ihren Augen aufflammte. Der spätere erste Präsident Chinas, General Yuan Shikai, der unter ihr gedient hatte und in dem Ruf stand, unerschütterlich zu sein, räumte ein, dass ihr Blick ihn leicht aus der Fassung bringen konnte. Er sagte: Ich weiß nicht warum, aber der Schweiß lief mir nur so herunter. Ich wurde einfach sehr nervös.
Nun sandten ihre Augen die richtigen Botschaften aus und Kaiser Tianfeng registrierte es. Er gab ein Zeichen, das sie ihm gefiel, woraufhin die Hofbeamten ihre Identifizierungskarte an sich nahmen. Damit war sie in der engeren Auswahl. Für weitere Prüfungen blieb sie eine Nacht in der verbotenen Stadt. Schließlich wurde sie zusammen mit 4 anderen Mädchen unter Hunderten von Kandidatinnen auserkoren. Es war ganz ohne Zweifel die Zukunft, die sie wollte. Cixi interessierte sich für Politik und zu Hause wartete kein Ritter in schimmernder Rüstung auf sie. Die Trennung der Geschlechter verhinderte romantische Annäherungen. Zudem drohten einer Familie, die eine Tochter verlobte, ohne dass sie zuvor vom Kaiser abgelehnt worden war, schwere Strafen. Danach konnten sie für diese Tochter keine Eheschließung mehr arrangieren. Nach Cixis Aufnahme bei Hof sollte sie ihre Familie nur noch selten wiedersehen, obwohl offiziell die Regelung galt, dass die Eltern kaiserlicher Gemahlinnen ihre Töchter mit einer Sondererlaubnis besuchen durften. Sie durften sogar monatelang in einem der Gasthäuser am Rand der verbotenen Stadt wohnen.
Cixi sollte am 26. Juni 1852 in ihr neues Heim einziehen. An dem Tag endete formell die obligatorische 2-jährige Trauerzeit für den verstorbenen Kaiser Daoguang. Zu diesem Anlass besuchte der neue Kaiser das Mausoleum seines Vaters westlich von Beijing. Während der Trauerzeit hatte er sexuell enthaltsam zu sein. mit dem Einzug in den Palast bekam sie den Namen Lan, der offenbar von ihrem Familiennamen Nala, manchmal auch Nalan geschrieben, abgeleitet war. Lan bedeutete auch Magnolie oder Orchidee. Es war üblich, Mädchen nach Blumen zu benennen. Xi mochte den Namen nicht und sobald sie es so weit gebracht hatte, dass sie den Kaiser um einen Gefallen bitten konnte, ließ sie den Namen ändern.
Ja, die Namen waren für uns in diesem Buch ein großes Problem. Nicht nur hören sie, wie wir bei den chinesischen Namen immer ringen, nein, die Leute heißen auch noch ständig anders und besonders die Frauen. Das ist also jetzt der zweite Name, unter dem die Kaiserin läuft. Sie wird sich einen dritten zulegen. Manche Leute ändern ihren Namen noch öfters. Und sie kriegen den Namen, nur Xi Xi nimmt sich ihn. Und daran sehen Sie schon, mit welcher Energie sie sich hier durchsetzt und welche Leistung das bedeutet, wenn sie in dieser wirklich patriarchalischen Gesellschaft zu solchem Einfluss gelangt ist.
Wir aber folgen ihr erstmal in den Harem. Der Harem, in den sie an jenem Sommertag eintrat, war eine eigene Welt mit ummauerten Höfen und schmalen Gassen. Anders als im vorderen, den Männern vorbehaltenen Teil der Palastanlage, wirkte dieser Bereich nicht großartig. Aber dafür gab es viele Bäume, Blumen und Steingärten. Die Kaiserin hatte einen eigenen Palast und jede Konkubine eine kleine Wohnung. Die Räume waren reich mit bestickter Seide, geschnitzten Möbeln und juwelenbesetzten Ornamenten geschmückt. Aber es wurde nur wenig persönliche Note geduldet. Wie in der ganzen verbotenen Stadt galten auch im Harem strenge Regeln. Es war genau vorgeschrieben, welche Gegenstände die Mädchen in ihren Räumen haben durften, wie viel und welche Stoffe sie für ihre Kleider verwenden durften. Und je nach Rang wurde genau festgelegt, welches Essen jede täglich bekam. Eine Kaiserin hatte pro Tag Anspruch auf 13 Kilo Fleisch, ein Huhn, eine Ente, 10 Päckchen Tee, 12 Krüge Wasser vom Jade Quellenberg sowie genau festgelegte Mengen unterschiedlicher Gemüse- und Getreidesorten, Gewürze und sonstiger Zutaten. Außerdem stand ihr pro Tag die Milch von nicht weniger als 25 Kühen zu. Anders als die meisten Han-Chinesen tranken die Manchu Milch und konsumierten Milchprodukte.
Xi Xi wurde nicht Kaiserin. Sie war eine Konkubine, also eine Nebenfrau, dazu eine von niederem Rang. Die Leiter der kaiserlichen Gemahlinnen hatte 8 Stufen. Xi Xi stand auf der 6. und gehörte damit der rangniedrigsten Gruppe an, Stufe 6 bis 8. Eine eigene Kuh stand ihr nicht zu und sie hatte nur Anrecht auf 3 Kilo Fleisch täglich. Sie hatte 4 Zofen, die Kaiserin 10 und dazu noch zahllose Eunuchen.
Die neue Kaiserin, also nicht Xi Xi, sondern diejenige, die zur Kaiserin ausgewählt worden war, ein Mädchen namens Jen Reinheit, war mit Xi Xi zusammen an den Hof gekommen. Sie hatte ebenfalls als Konkubine begonnen, aber in einem höheren Rang, dem 5. Innerhalb von 4 Monaten, noch vor Ende des Jahres, wurde sie in den 1. Rang erhoben, den der Kaiserin. Das hatte sie nicht ihrer Schönheit zu verdanken. Kaiserin Jen war eher unscheinbar. Und auch um ihre Gesundheit war es nicht gut bestellt, weshalb die Gemahlin des hinkenden Drachen hinter vorgehaltener Hand zerbrechlicher Phönix genannt wurde. Der Phönix war das Symbol der Kaiserin. Aber sie besaß die Eigenschaft, die bei einer Kaiserin am meisten geschätzt wurde. Sie kam mit den anderen Frauen zurecht und hatte sie, wie auch die Dienerschaft, im Griff. Die wichtigste Aufgabe der Kaiserin war die Leitung des Harems. Und Kaiserin Jen erfüllte diese Aufgabe meisterhaft. Unter ihrer Herrschaft gab es die sonst an solchen Orten üblichen Lästereien und Boshaftigkeiten nicht. Der hinkende Kaiser liebte Sex. Von keinem anderen Kaiser der Qing-Dynastie gibt es mehr Geschichten über das Liebesleben. Bald hatte er 19 Gemahlinnen. Einige davon waren ehemalige Dienstmädchen, die ebenfalls in ganz China ausgewählt wurden und meistens aus einfachen Mandschu-Familien stammten. Außerdem wurden ihm Frauen von außerhalb des Hofes zugeführt. Es ging das Gerücht, die meisten dieser Frauen seien bekannte Han-Prostituierte mit gebundenen Füßen. Dafür hatte der Kaiser wohl eine Schwäche. In Anbetracht der strengen Regeln in der verbotenen Stadt aber wurden diese Frauen offenbar in den alten Sommerpalast geschmuggelt, in den Yuan Ming Yuan, Garten der Vollkommenheit und des Lichts, einen riesigen, landschaftlich gestalteten Komplex rund 8 Kilometer westlich von Beijing. Dort waren die Regeln nicht so streng und der Kaiser konnte seinen sexuellen Gelüsten weitgehend ungehindert frönen.
2 Jahre lang zeigte der sexuell aktive, ja geradezu obsessive Kaiser keine besondere Zuneigung zu Qi Qi. Sie blieb in Rang 6, während er andere Frauen in höhere Ränge erhob. Etwas an ihr stieß ihn ab. Offenbar beging die jugendliche Qi Qi in ihrem Wunsch, ihrem Gemahl zu gefallen, den Fehler, seine Sorgen mit ihm teilen zu wollen.
Das heißt, es beginnt mit ihrer Laufbahn oder mit ihrem, ja, eigentlich mit ihr, mit dieser Abwesenheit von Laufbahn, mit ihrer bloßen Anwesenheit am Hof nicht vielversprechend. Sie bleibt auf ihrem Rang und die Vielzahl der anderen Gemahlinnen machen es auch nicht wahrscheinlich, dass sie da aufsteigt. Immerhin, sie verträgt sich gut auch mit der Kaiserin Chen, was ja aber in diesem Fall auch nichts ganz Besonderes war. Dem Wesen dieser Kaiserin entsprechend, dem Wesen, das sie ja überhaupt zur Kaiserin offenbar hat machen lassen. Aber es geschieht etwas, was die ganze Lage jetzt verändert.
Am 27. April 1856 gebar Qi Qi einen Sohn. Dieses Ereignis veränderte ihr Leben.
Die Geburt von Qi Qis Sohn, dem ersten männlichen Nachkommen des Kaisers, war ein großes Ereignis am Hof. Kaiser Jianfeng hatte bis dahin nur eine Tochter, die große Prinzessin, wie sie hieß, von einer Konkubine, die zusammen mit Qi Qi an den Hof gekommen war. Aber Frauen konnten die dynastische Linie nicht fortsetzen. Zur Geburt von Qi Qis Sohn wurde eine Akte angelegt mit dem Titel: Die kaiserliche Konkubine Yi hat glücklich einen großen Prinzen geboren. Daraus geht hervor, dass entsprechend einer umsichtigen Regel des kaiserlichen Haushalts Qi Qis Mutter einige Monate vor der Niederkunft in die verbotene Stadt eingeladen worden war, damit sie sich um ihre Tochter kümmern konnte. An einem glückverheißenden Tag, den der Hofastrologe bestimmt hatte, wurde hinter Qi Qis Gemächern ein Loch des Glücks ausgehoben. Dabei wurden Glücksgesänge rezitiert. In das Loch legte man in rote Seide eingewickelte Essstäbchen und 8 kostbare Gegenstände, darunter Gold und Silber. Das Wort für Essstäbchen wird genauso ausgesprochen, Kuai Ji, wie die Wendung, einen Sohn rasch gebären. In dem Loch sollten später die Nachgeburt und die Nabelschnur begraben werden.
Seidenstoffe aller Art, feinste Baumwolle und Mousselin für Babykleider und Bettzeug wurden vorbereitet. Zahllose Frauen, die schon Kinder geboren hatten, wurden befragt. Zusammen mit den Ärzten aus dem kaiserlichen Krankenhaus sollten diese erfahrenen Frauen immer an Qi Qis Seite sein, sobald ihre Schwangerschaft den 7. Monat erreichte. Nach den Regeln des Hofes war das zwar erst für den 8. Monat vorgesehen, aber Kaiser Jianfeng war sehr besorgt und ordnete die Sonderregelung an. Er wurde permanent über die Entwicklung von Qi Qis Schwangerschaft auf dem Laufenden gehalten. Kaum hatte das Kind das Licht der Welt erblickt, eilte der Obereunuch in seine Gemächer und verkündigte, die kaiserliche Konkubine Yi, sie heißt schon wieder anders, hat soeben einen Prinzen geboren. Weiter berichtete er, die kaiserlichen Ärzte hätten den Pulsschlag von Mutter und Sohn ruhig gefunden. Der Puls galt als der wichtigste Anhaltspunkt für den Gesundheitszustand. Alle riefen: Welch große Freude für unseren Herrn der 10.000 Jahre!
Überglücklich beförderte Kaiser Xianfeng Zi Qi umgehend in einen höheren Rang. Der gesamte Hof feierte das Baby überschwänglich, das den Namen Zai Chun erhielt.
Wer von China also nur den hermetisch versiegelten Kaiserhof kennt, der müsste denken, dass es nach wie vor ein mächtiges Reich ist. Tatsächlich aber steigt das Unheil zu dieser Zeit von Jahr zu Jahr an. Bis ungefähr um 1800 herum, wie gesagt, war China unangefochten geblieben. Dann versuchten die Engländer, sich auf jede Weise einen Weg zu diesem ungeheuren Geschäft China zu bahnen. Die Geschäfte in Britisch-Indien liefen zu dem Zeitpunkt nicht mehr so besonders gut. Vor allen Dingen nicht mehr der Tee kommt noch nicht. Vor allen Dingen produziert England in Indien jetzt viel Opium und dafür muss ein neuer Markt gefunden werden. Weshalb der erste große derartige Krieg, wie wir bald hören werden, auch der Opiumkrieg heißt. Der erste britische Gesandte, der um 1800 zum Kaiser vorgelassen wird, der wird ihm noch als ein westlicher Barbar vorgestellt und er muss natürlich auf die Knie und den Kotau machen. Das macht er sehr grummelnd, dieser Gesandte namens McCarthy, aber im Namen der englischen Geschäfte macht er es schließlich doch. Davon, dass Europäer vor chinesischen Kaisern auf die Knie sinken, ist in den folgenden Jahrzehnten nicht mehr die Rede. China, wie gesagt, wird von schwersten Bauernaufständen seit den 1830er Jahren heimgesucht, die ganze Gegenden vollkommen verwüsten. Dieser Aufstand wird gerade in den 1850er Jahren, von denen wir jetzt lesen, unter größten Schwierigkeiten niedergeschlagen, und zwar bereits unter dem Kommando eines britischen Offiziers. Die Chinesen kriegen das nicht mehr hin. 1856, das Jahr, von dem wir gelesen haben, ist also genau in der Mitte zwischen zwei der verheerendsten Kriege, die China auszustehen hat.
Es muss also klar sein, bevor wir jetzt hier einsteigen bei dieser knappen Beschreibung der Vorgänge, dass jetzt schon jahrzehntelang Opium, britisches Opium, nach China geschmuggelt wird und dass sich China die Folgen nicht mehr lange anschauen will, eigentlich dem einen Riegel vorschieben will. Die Folgen, die doppelt sind: einerseits richten sich die Leute natürlich durch Opium zugrunde, Armeeangehörige, die nicht mehr richtig taugen, Bauern, die nicht mehr richtig arbeiten können. Zum anderen aber fließt viel von dem chinesischen Gold für dieses Opium außer Landes und sorgt schon dafür, dass in vielen Bereichen selbst der Palast eben seine Silbervorräte, der Kaiser selber seine privaten Silbervorräte angreifen muss, um nur das Mindeste an Verkehr am Hof noch zu gewährleisten. Das Opium wurde in Britisch-Indien erzeugt und von überwiegend britischen Händlern nach China geschmuggelt. In China waren Import, Anbau und das Rauchen von Opium seit 1800 verboten, weil man wusste, welch gewaltigen Schaden die Droge der Wirtschaft und den Menschen zufügte. In einer zeitgenössischen Beschreibung von Opiumsüchtigen heißt es: Ihre Schultern hängen herab, die Augen sind wässrig, die Nase läuft, der Atem geht stoßweise, sie sehen mehr tot als lebendig aus. Es herrschte große Angst, dass, sollte die Sucht sich ausbreiten, das Land bald keine fähigen Soldaten und Arbeitskräfte mehr haben würde, von Silber, dem Zahlungsmittel, ganz zu schweigen. Im März 1839 schickte Kaiser Dao Guang, Zi Qis späterer Schwiegervater, einen Drogenbekämpfer, Lin Zexu, als kaiserlichen Kommissar nach Kanton, wo ausländische Schiffe vor Anker lagen. Das war der einzige chinesische Hafen, die Stadt Kanton, die für Ausländer überhaupt offen war, oder der Hafen, der dafür offen war. Kommissar Lin verlangte, dass die Händler ihm alles Opium übergeben sollten. Die Händler widersetzten sich, woraufhin er das Wohngebiet der Ausländer abriegeln ließ und erklärte, sie würden erst freigelassen, wenn alles Opium, das sich in chinesischen Gewässern befinde, übergeben worden sei. Letzten Endes wurden Kommissar Lin 20.813 Kisten mit Opium ausgehändigt, mehr als 1 Million Kilo, und erhob daraufhin die Abriegelung auf. Er ließ das Opium vor den Toren von Kanton vernichten. Erst wurde es geschmolzen und dann ins Meer gekippt. Und bevor der Kommissar die Droge dem Meer übergab, vollzog er ein Opferritual für den Gott des Meeres, indem er ihn bat, er möge den Fischen sagen, dass sie diesen Platz verlassen, um dem Gift zu entgehen.
Kommissar Lynn wusste, das Oberhaupt Englands ist eine Frau, eine ziemlich junge, aber alle Befehle kommen von ihr. Er verfasste einen Brief an Königin Victoria, die seit 1837 auf dem Thron saß, und bat sie um Kooperation. »Ich höre, dass Opiumrauchen in England streng verboten ist«, schrieb Lynn. »Also weiß England um die Schädlichkeit der Droge. Wenn es nicht duldet, dass Opium sein eigenes Volk vergiftet, sollte es auch nicht dulden, dass es die Völker anderer Länder vergiftet.« Kaiser Dao Guang war mit dem Brief einverstanden. Wir wissen nicht, wem der Kommissar den Brief anvertraute. Es gibt keinen Hinweis, dass Königin Victoria ihn erhielt.
Große Handelsfirmen und die Handelskammern von London bis Glasgow waren in Aufruhr wegen des konfiszierten Opium. Es hieß, Lynns Vorgehen verletze britisches Eigentum und man solle für Genugtuung und Entschädigung in den Krieg ziehen. Außenminister Lord Palmerston, ein Verfechter der Kanonenbootdiplomatie, sprach sich für Krieg aus. Am 8. April 1840 debattierte das Parlament über die Angelegenheit. Ein junger Abgeordneter der Tories, der spätere Premierminister William Gladstone, warnte leidenschaftlich.
Ich kann mir keinen Krieg denken und ich habe noch von keinem gelesen, dessen Ursprung ungerechter wäre und dessen Fortschritt dieses Land mehr mit dauerhafter Schande bedecken würde. Der ehrenwerte Gentleman gegenüber sprach gestern Abend so anschaulich davon, dass die britische Flagge glorreich über Kanton wehen werde. Aber nun wird die Flagge mit Billigung des edlen Lords geschwenkt, um einen schändlichen Schmuggelhandel zu schützen. Nein, ich bin sicher, dass die Regierung Ihrer Majestät niemals mit diesem Antrag das Haus überzeugen wird, diesen ungerechten und unrechten Krieg zu billigen.
Ein entsprechender Antrag gegen den Krieg, ein Antrag der Tories, der Opposition damals, wurde mit 271 zu 262 Stimmen abgelehnt. Das heißt, in den nächsten beiden Jahren griffen Dutzende britischer Kriegsschiffe und 20.000 Soldaten, darunter 7.000 Angehörige der indischen Truppen, die chinesische Küste im Süden und Osten an, besetzten Kanton und kurz auch Shanghai. China, das keine Kanonenboote besaß und nur eine schlecht ausgerüstete Armee, wurde besiegt und musste 1842 den Vertrag von Nanjing unterzeichnen, der unter anderem eine Entschädigungszahlung in Höhe von 21 Millionen Silberdollar vorsah. Ein Verfahren, das selbst in England die Notwendigkeit hat empfinden lassen, das ein bisschen zu erklären. Das war in Europa nicht üblich, dass man denjenigen, den man überfällt, auch noch die Kriegskosten tragen lässt in einer solchen Höhe. Das war aber nötig, um den chinesischen Staat sozusagen Mores zu lehren. Diese 21 Millionen Silberdollar, es ist die Zahlung, die des Weiteren dazu geführt hat, dass eben die ganzen Silbervorräte überprüft wurden und da wurde dann festgestellt, es fehlt einiges und das mussten dann Beamte, wie unter anderem eben die Familie von Xi Ji, aufbringen. Übrigens zu dieser Zahlung gehörte noch dazu, dass Hongkong an die Briten abgegeben wurde und dass sie überhaupt eben jetzt ins Land hineingelassen wurden. Denn darum genau ging es. Es ging den Engländern nicht darum, dieses Land zu erobern, sondern es ging den Engländern darum, es für ihren Handel zu erschließen und das eben mit aller Gewalt. Und das, wie wir sehen, das ist der erste Krieg, der das verfolgt. Und das auch für eine Ware, von der jeder weiß, dass sie Gift ist. Und so William Gladstone, den wir gehört haben, der das für den ungerechtesten Krieg, den er sich überhaupt denken kann, also ein Krieg für Schmuggler, britische, hält, derselbe wurde später Premierminister und war viermal hintereinander Premierminister bis kurz vor 1900 und hat also genau diejenige Zeit dann des britischen Imperiums als Premierminister geleitet, die also die Hochzeit des Kolonialismus und des Zugriffs insbesondere auch auf Afrika mit entsprechenden Methoden umfasst hat. Das heißt also, sein Anspruch hier hat gerade vielleicht eben sich daran gestoßen, dass es um Opium ging, ein Verfahren, dem China hier beginnt, eben ausgesetzt zu sein, nämlich dem Zugriff von außen, der ein Zugriff für den Handel, aber eben ein Zugriff, der mit aller Gewalt durchgesetzt wird, den vertritt er wie jeder andere Brite auch.
Ja, dieser sogenannte erste Opiumkrieg bleibt nicht der einzige. Es kommt natürlich zu Verwicklungen. Die Durchsetzung europäischer Interessen in China stößt auf erhebliche Widerstände. Bald hat England und auch Frankreich an dessen Seite schon wieder einen Vorwand gefunden, um einen neuen Krieg vom Zaun zu brechen. Diesmal marschieren die Truppen direkt auf Peking zu, auf Beijing, wie man heute ja sagt. Und die Chinesen begehen einen schweren Fehler. Sie setzen die europäischen Gesandten gefangen und einige davon kommen durch eine besonders raffinierte Fesselungsmethode zu Tode. Daraufhin setzen die Europäer wiederum ein Exempel, diesmal ein noch schmerzlicheres.
Um den Chinesen, um diesem Reich, um auch diesem Herrscherhaus, um dem Kaiser klarzumachen, wer jetzt das Sagen hat und dass es eben eine Untat ist, englische Bürger als gut, tatsächlich als Gesandte zu töten, entschließen sich die Engländer, den genannten Sommerpalast zu zerstören. Der Sommerpalast, der war genannt als der Bereich, wo unser Kaiser seine besonderen Frauen mitnimmt, also der Bereich mit etwas freieren Regeln. Dieser sogenannte alte Sommerpalast ist nicht nur ein Palast, es ist ein ganzes Gelände von ungefähr 150 Hektar. Es ist ein Gelände mit Hügeln, voller Gärten, Wasserspiele, mit Palästen, mit mehreren, mit vielen Palästen, mit Tempeln. Also es sind insgesamt rund 200 Gebäude, die diesen wunderbaren Bezirk erfüllen und wirklich ein Gebiet von einer offenbar sagenhaften Schönheit. Jeder, der das beschreibt, auch dann diejenigen, die dieses Gebiet zerstören werden, sind hingerissen von der Schönheit. Das Herrscherhaus, das chinesische, muss fliehen. Zu nah sind die Feinde haben sozusagen das Beijing in der Hand. Und diesen Sommerpalast, der ja zwar etwas westlich liegt, aber doch in dem Bereich von Beijing angesiedelt ist, der kommt auch nicht in Frage. Also hier flieht die Kaiserfamilie. Und dieses einzigartige Kunstwerk, dieser wunderbare Sommerpalast, wird geplündert. Und alles, was eben nicht weggeschleppt werden kann, wird zerschlagen und das Ganze schließlich eingeäschert. Und diese wunderbare Schönheit ist zur Strafe dafür, dass sich China geweigert hat, den Vorstoß um noch mehr Häfen, dass China sich dem erstmal entgegengestellt hat, dafür wird zur Strafe dieser Sommerpalast eingeäschert.
Das ist mehr, als der Kaiser vertragen kann, der sowieso jetzt schon im Exil. Und als er hört, dass der Sommerpalast zerstört ist, ja, wird er krank und erholt sich nicht mehr. Als der Kaiser in der Nacht wieder zu sich kam, beorderte er die Männer, die ihm am nächsten standen, an sein Krankenbett, seinen innersten Kreis von 8 Prinzen und Ministern und teilte ihnen seinen letzten Willen mit. Sein einziger, mittlerweile 5-jähriger Sohn, den er mit Zi Qi hatte, sollte der nächste Kaiser werden und die 8 Männer sollten gemeinsam einen Regentschaftsrat bilden. Sie baten den Kaiser, seinen Willen eigenhändig mit scharlachroter Tusche niederzuschreiben, damit es keine Zweifel an seiner Gültigkeit geben konnte, aber er war zu schwach, um den Pinsel zu halten. So schrieb einer der Männer an seiner Stelle und machte klar, dass es der Wille des Kaisers war. Kaiser Xianfeng starb wenige Stunden später im Kreis dieser Männer. Damit befand sich China in der Hand der Regenten. Die Regenten waren eben jene Männer, die befohlen hatten, Elgins Gesandte zu ergreifen, also die Englischen, und so grausam zu behandeln, dass einige von ihnen an den Folgen starben, was zur Einäscherung des alten Sommerpalastes geführt hatte. Sie hatten Kaiser Xianfeng bei all seinen katastrophalen Entscheidungen unterstützt, die nun mit seinem Tod endeten. Zi Qi sah, dass mit diesen Männern, die auf dem selbstzerstörerischen Weg immer weiter voranstolperten, die Katastrophe niemals enden würde, die ihren Sohn und das ganze Reich zu vernichten drohte. Sie beschloss, in einem Putsch den Regenten die Macht zu entreißen.
Und wie sie das macht, das hören Sie nach der Pause.
Ay, motherfuck you, bitch, you ain't got no old reason talking. I've been about my biz, not really lied about the whole story. Holy glory, long, but hold it, I don't trust it one bit. Yeah, on a Monday night, fillable luck, usable trust, doable fuckable trouble. Yeah, that's it, that is true. Needy, freaky, dressed in blue, always gonna be hating you. Low perspective, point of view, and I don't know why. You always think I'm right, but I've never been so close that I'm damn near blind. Better get your ass in line, let me tell you why. All the bullshit on your mind, real quick, you know how this shit go. Better life is your ego, too salty to let it blow. Away, gonna give two fucks of what you say. And I'm gonna fly and I'm gonna ride whatever I gotta do. And y'all never seem to work, okay? I got no time for dude. What you do? I seen a few, I feel the brew, I had a boo. So why you crying? Why you lying? Man, it's more for you. So what you want for me? I've been the realest I could be. 100 top to bottom, and y'all can save me. Only a matter of time before I run this shit psych. Cause it's only a matter of time before he loses me.
Ja, wir sind inzwischen angekommen im Jahr 1861. Der Kaiser ist gestorben. Der Sommerpalast ist zerstört. China hat einen weiteren ruinösen Krieg verloren. Und wir haben ihn vor der Pause angekündigt. In dieser Situation entschließt sich Zi Qi zu einem radikalen und für sie lebensgefährlichen Schritt, dem Putsch.
Obwohl Zi Qis Sohn den Thron erbte, hatte sie keinerlei politische Macht. Als Konkubine war sie nicht einmal offiziell die Mutter des neuen Kaisers. Diese Rolle, also die Rolle der Mutter, hatte Kaiserin Zhen inne, die sofort den Titel Kaiserin-Witwe annahm, Huang Taiho. Zi Qi erhielt keinen Titel. Sie war auch nicht an der Seite ihres Sohnes, als er sich von einem Regenten begleitet von seinem verstorbenen Vater verabschiedete. Bei dem Ritual hielt er einen goldenen Becher mit einer Flüssigkeit über seinen Kopf goss die Flüssigkeit dann zu Boden und stellte den Becher auf ein goldgerahmtes Tablett vor der Totenbahre ab. Xi gehörte zu den namenlosen anderen, die in der Hofchronik aufgeführt werden und, angeführt von der Kaiserin-Witwe, Kaiserin Zhen, ein ähnliches Ritual vollzogen.